B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden. Folge 105.
Hallo Matthias.
Grüß dich Sven.
Na? Womit fangen wir an? Bis zur letzten Sekunde, 2 Stunden Vorgespräch. Womit fangen wir an?
Ja, und wissen es halt nicht, ne? Nö. Wir trauen wir uns mal was, oder?
Fangen wir einfach nicht an. Ja. Doch, trau dich mal was.
Die Chinesen mal wieder, ne?
Was jetzt?
Ja, die kaufen ja sozusagen die kritische Infrastruktur Deutschlands auf.
Ja, mal so Werften, Krankenhäuser, Autobahnen.
Bordelle.
Ja.
Bin ich aus persönlicher Betroffenheit? Nein, also geografischer Betroffenheit. Ja, das Pascha in Köln ist jetzt fest in chinesischer Hand.
Ah, und das ist deine Stammkneipe gewesen vorher, oder? Na, warum bist du persönlich betroffen?
Stammkneipe, ich bitte dich.
Gut, dass deine Familie nicht B&B guckt.
Nein.
Wir offen reden.
Ich war da tatsächlich mal drin im orientalischen Salon und habe da einen Vortrag gehalten. Habe ich das noch nicht in der Sendung erzählt?
Nein.
Ach so.
Nee. Hast du da auch Klavier gespielt?
Nein.
Im Studium oder so?
Nee, damals hatte ich noch nicht so allzu viel verstanden. Das war für die AIDS-Hilfe und es ging darum, Spendengelder zu generieren. Und man hatte die Idee, dass man einen Ort wählt, der ein bisschen mit dem Thema Sexualität zu tun hat. Und da der Kölner Dom nicht verfügbar war an dem Abend, sind wir dann...
Seid ihr ins Pascha gegangen?
Sind wir ins Pascha gegangen, in den orientalistischen Salon, genau. Und das Schöne war, ich habe das dann auch beworben in den öffentlich-rechtlichen Medien, im WDR5, ganz seriös. Und es war für viele Menschen, glaube ich, mal eine Gelegenheit, diese Lokationen aufzusuchen, die nicht nur an meinem Vortrag interessiert waren. War so mein Eindruck.
Ja.
War gut besucht, ja.
Vielleicht eine Marktlücke, wenn wir demnächst irgendwelche Akademievorträge auf Rotdichtbezirken immer veranstalten, dann darf man da ja hin.
Ja, ja, und was, es gab damals diese kostenlosen Zeitungen, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, da gab es dann überall so Werbezeitungen, die überall auslagen in den Städten, kennst du die?
So.
Das war, als es der Presse noch ganz gut ging, das war in den 90er Jahren oder frühen 2000er, ich weiß gar nicht. Und es gab noch kein Internet, das ist das Witzige. Und da stand dann drin, Puff, Professor Matthias Burchard hält einen Vortrag im Pascha. Und meine Chefin war zu der Zeit Prorektorin der Universität zu Köln und ich habe mir vorgestellt, wie sie sich dann jeden Morgen über den Pressespiegel beugt und das sieht. Aber sie hat es nicht gesehen, Gott sei Dank.
Weil, aber du bedauerst jetzt, dass die Schließung oder nein, die Übernahme durch die Chinesen nur wegen der Alliteration, wegen der Puff-Professor im Pascha oder weil wir es nicht irgendwie muss, der nicht mit P anfängt.
Okay, das war meine Sorge. Aber im Pascha ist ja weder ein R noch eine L, insofern ist es ja...
Ja.
Ja. Aber ich dachte, das wäre ein schöner...
Hätte ich nicht von dir gedacht.
Was hättest du nicht von mir gedacht?
Nein, dass du Puff-Professor bist. Ich dachte, ich bin Puff-Professor. Professor.
Ja, zumal ich ja gar... Das was mir peinlich... Mir war ja nicht peinlich, dass ich im Pascha war, sondern mir war ja peinlich, dass ich als Professor geführt wurde, weil das ist den Titel habe ich ja nicht. Ne? Und das ist ja...
Ja, du bist nur Doktor.
Ich bin nur Doktor.
Ja, gut. Hätte ich jedenfalls Doktor nicht gedacht.
In der Datsche. So.
Ja, das beenden wir jetzt auch.
Ja.
Bis hierher dachte ich ja, also du weißt, dass ich das jetzt sage, du hast doch sowas Kennedy-eskes.
Ein bisschen schon, oder?
Opferst dich auf für dieses Land. Und,
ja.
Na, Kennedy-esk.
Frag nicht, was dein Land für dich tun kann.
Was dein gegen dich tun kann, sondern was du, ja, richtig.
Ja.
Ja.
Ich habe wieder Sesamstraße geguckt.
Wie kommst du da jetzt von Kennedy drauf?
Ist doch.
Aber gut.
Ja, aber Kennedy, du wirst den Zusammenhang unmittelbar erkennen. Und ich habe einen neuen Buchstaben kennengelernt.
Einen Kenny nie.
Nein, ja, das G. Ich habe ein G bekommen von dem Kennedy-esken Karl Lauterbach.
Ach so.
Der wollte doch ein G.
Ja, stimmt. Ach ja.
Kam jetzt raus.
Ein G? So in der Jacke.
Ja, genau.
Ja, aber da musste ich an dich denken. Weil das war das, was du letztes Mal uns geschenkt hast. Die, wie war das mit der Folgenlosigkeit?
Die neue Folgenlosigkeit.
Die neue Folgenlosigkeit, genau. Also, dass man dann liest, der Lauterbach hat dann uns von der Nahrungsmittelversorgung abschneiden wollen damals. Das wird folgenlos bleiben. Wie alles.
Ja, ich hoffe auch für ihn. Ja, also, dass es folgenlos bleibt.
Ja, ja, das meine ich. Ja. Also für uns ist es ja zum Glück auch folgenlos geblieben. Wir konnten ja noch ein paar Möhren essen und ein bisschen Leitungswasser.
Natürlich.
Haben
wir uns ja noch gegönnt. Und Baumrinde gab es genug. Wie ja. Sand am Meer. Was soll das?
Ja. Rate mal, bis die nächste Pandemie kommt, dann ist auch mit der Baumrinde vorbei. Aber das machen wir vielleicht etwas später. Aber, nee, aber bei dem Kennedy-Esken, ganz ehrlich, da habe ich, ich fand den Witz eigentlich ganz gut von Lanz. Also wenn das gemein gemeint war, weil wenn man jemanden, der Robert heißt,
ja,
sagt, das hat ja sowas Kennedy-Eskes, was sie machen. Also Robert Kennedy ist ja 1968 erschossen worden. Deswegen dachte ich, das war vielleicht so eine Spitze, die gar keiner mitbekommen hat. Oder nicht?
Nee, du meinst, Lanz fordert zu Gewalt gegen demokratischen Politikern auf?
Ich weiß nicht. Meinst du,
das war so ein Geheimcode?
Ja.
Ein Schläfer?
Ja, ich weiß verstanden. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Naja, er macht manchmal ein bisschen schläfrigen Eindruck, wenn er nicht gerade sich räuspert.
Ja, ja, schlimm mit der so. Gewalt gegen Politiker. Ganz, ganz schlimm. Ich verurteile das aufs Schärfste. Wirklich.
Ja. Ja. Geht's noch nicht weiter. Er wird gefeuert, der Mann. So, wollen wir über Gewalt reden? Über Krieg oder über Krieg in kurzen Hosen? Das wollte ich dir zeigen. Darf ich?
Ja, bitte.
Ich habe mich schon mal vorgedrängelt. Also, weil ich habe ja nun, na, hier. Darf ich das hochhalten?
Frauenfußball?
Kann man das sehen? Ja, es ist Juliane Brandt. Ich dachte, das wäre Alexander Popp. Und dann gibt's aber auch Ilkay Gündoğan.
Das ist mit
Conchita Wurst.
Antonio Rüdiger, ja. Gibt's den auch?
Ja, den gibt's auch. Aber der hat irgendwie so.
Mit Zeigefinger?
Ja, ja, so mit Mittelfinger erhoben und vermummt. Nee, hat auch einen Bart. Sieht auch aus wie Conchita Wurst. Finde ich aber sehr schön. Also, die sehen, haben alle sehr, sehr schöne Frisuren, unsere Damen.
Wo gibt's das? Ich brauch die auch. Muss man dafür einen Kasten Bier kaufen, damit man so einen kriegt? Oder irgendwelche.
Ja, ja,
Burger essen oder wie?
Genau, muss natürlich
oder
Treuepunkte sammeln. Und
Treuepunkt.
Dann kannst du dir entweder ein Tranchiermesser oder Nikolas Füllkrug mit ganz schöner Frisur kaufen.
Wollen wir ernsthaft darüber sprechen?
Worüber? Über Fußball?
Ja.
Ja, damit alle ausschalten, die sich nicht für Fußball interessieren.
Nein,
muss man aber hier
nein,
auch gar
wir
nicht.
Sprechen jetzt nicht über Abseitsfallen und Champions League-Finals, sondern wir sprechen über die soziologisch-kulturelle Bedeutung dieses Sports in den Zeiten des Krieges, oder?
Mhm. Bloß nicht über meine Retraumatisierung als Bayern-Fan wegen des Ausscheidens gegen Real. Wieder Nou Camp. Ich kann wieder jahrelang nicht schlafen. Nein, das ist tatsächlich ist mir zumindest der Gedanke gekommen, dass ich dachte, früher, als wir noch klein waren, Matthias, oder jung, war doch dieser Krieg in kurzen Hosen, also so eine Ersatzhandlung, weil wir ja in sehr friedfertigen Zeiten aufgewachsen sind. Also für mich war das so.
Ja,
also
ja,
die Nationen in einem Turnier gegeneinander antreten, um den Europa- oder Weltmeister, den Hegemon zu küren im Kampf, das war Ersatzkrieg. Und da wir heute ja wirklich Krieg haben, brauchen wir ja den Fußball nicht mehr als Ersatzkrieg. Und ich gestehe, dass ich das bedauere. Aber so erschließt sich mir auch, warum man den Fußball dann, weil man ihn ja nicht mehr braucht als Ersatzkrieg, weshalb man da irgendwie mit Binden und Mund zu und Kanzlerin, Darstellerin auch in die Herrenkabine dürfen. Wenn man sagt, das kann man ja alles eigentlich lassen. Denn wir haben ja einen echten Krieg. Mir wäre es lieber, wir würden das wieder spielerisch austragen.
Mir auch. Also die Anzahl der Toten ist wesentlich geringer, ja. Mhm. Aber ich glaube, vielleicht verdienen die falschen Leute was dran.
Jetzt im Moment, oder?
Nein, wenn wir den Fußball wieder zum Schauplatz der internationalen Konfrontation machen würden.
Ach so, also das würde dann doch dafür sprechen, es so zu lassen, wie es ist, was wir wirklich
möglicherweise. Wobei der Fußball hat natürlich damit eine große Problematik, insbesondere der Nationalmannschaft, weil er hat ja, wir haben bereits davon gesprochen, dieses schreckliche Erbe des Nationalstaates ja noch im Namen. Hm. Ja, weshalb wir ja von Mannschaften gesprochen haben, weil wir das Mann ja auch noch in Frage stellen mussten, weil es ja Geschlechterstereotype bemüht, weshalb wir dann nur noch von der Schaft gesprochen haben, aus Schland.
Mhm. Das Team.
Das Team, ja. Und das ist, glaube ich, ein strukturelles Problem, weil wir sowas wie eine Identifikation mit dieser Mannschaft ja nur damit zustande kriegen, wenn sie irgendwas verkörpert, für das wir stehen. Und das war eben früher die Nation und deshalb sahen die uns auch äußerlich ähnlich, die Menschen, die dort gespielt haben. Heute verkörpern sie ja eher ein politisches Programm, den postnationalen Diversitätsgenderismus.
Mhm.
Und das kommt nicht unbedingt zur Deckung mit den Fußballfans, weil die ja doch nicht unbedingt universitäre, nicht ausschließlich aus universitären Absolventen der Gender Studies bestehen, sondern manche Leute einfach auch gerne Sport gucken.
Ja, du meinst, das ist immer noch so was ganz Primitives, Archaisches.
Nein,
bei
ja.
mir.
Es ist ja, das ist ja ein zirkensisches Spiel, wie wir das nennen. Also es ist ein Zirkusspiel. Wir haben eine große Arena und wir haben diese Stellvertreter-Akteure, die, wie du schon sagst, die physische Gewalt spielerisch kanalisieren und natürlich eine Form des Besiegens praktizieren wollen, die den Kategorien des Clausewitzischen Krieges nicht ganz unähnlich ist.
Mhm.
Clausewitz wählt ja den Ringkampf als Modell für den Krieg, ne? Die letzte Überwindung des anderen nach allen Regeln der Kunst. Und das wird natürlich angefeuert. Deshalb frage ich mich auch, was dieses ganze Notorassismus soll. Erstmal, ist es Natorassismus? Kennst du auch diese komischen Werbesprüche? Ich weiß nicht, was das soll. Und wenn ich doch folgenlos rassistisch sein möchte, kann ich das doch im Fußballstadion idealerweise sein. Also zieht den Bayern die Lederhosen aus zum Beispiel.
Ja.
Rassistischer geht's ja
auch interessant. Ja, das ist interessant. Für mich gehört ja genau nicht nur Ersatzkrieg, sondern überhaupt Konkurrenz eh nur auf dem Sportplatz.
Ja.
Also, dass man sagt, das hat eigentlich in der Gesellschaft von der Kindertagesstätte bis zur Bahre hat das ja nichts verloren, diese Konkurrenz, denke ich. So, das haben wir aber ja sehr schön integriert in alle Abläufe des Lebens und weißt du?
Wir haben die Arena quasi umgestülpt.
Ja,
wir pazifizieren jetzt das Fußballspiel, indem wir so Wattebäuschen werfende Memmen, die mikroaggressionsavers sind, in Safe Spaces, in ein Bällebecken bringen, während alles außenrum
Konkurrenz,
Krieg, Vernichtung.
Mhm. Das war mal anders in primitiven Zeiten.
Ja, vielleicht waren die Zeiten gar nicht so primitiv, sondern unseren überlegen. Also ich finde es eher primitiv.
Da sind wir wieder, die ewig gestrigen.
Ja, habe ich jetzt auch gelernt, wer sowas sagt, der ist möglicherweise rechts. Ralf Ludwig ist jetzt als Rechtsradikal, glaube ich, meinungsäußerungsmäßig bestimmt worden. Und wir durften, glaube ich, lernen, dass jemand, der möchte, dass was ist wie früher, dass der rechts ist.
Also nicht möglicherweise, sondern gesichert. Das war ja das Ergebnis tatsächlich von Ludwigs Prozess, wenn man das übersetzt. Jemand, der wie du Traditionen hochhalten möchte oder sagt, das war eigentlich früher ganz gut, manches. Der ist
Energieversorgung, Rechtsstaat.
Also Also alles, was jeder, der sich zu früher und war doch ganz schön bekennt, ist rechts. Das war eigentlich die Aussage dieses Gerichtes. Gut zu wissen.
Ja, aber dann ist das mit dem Rechtssein doch gar nicht so schlimm. Dann ist das doch eigentlich was Gutes.
Ja, ich glaube nur nicht, dass man diesen zweiten Satz dann irgendwie mittransportiert. Das ist doch eher so, dass du jetzt jeden rechts nennen kannst, wobei ich glaube, auch da gibt es eine gewisse Inflation, die das entwertet. Also nicht nur das Schnitzel, sondern auch rechts wird, glaube ich, entwertet durch ständige Benutzung. Ja. Aber gut.
Sind wir wieder so tiefgründig und pessimistisch geworden. Mann, Mann, Mann. Dabei wollten wir doch über die schönste Nebensache der Welt sprechen, über Fußball.
Das haben wir doch schon.
Haben wir schon, ja, eben.
Oder? Naja, gut, dazu würde ich noch, also eins vielleicht noch, weil Robert war ja auch jetzt in diesem Trikot zu sehen, also der Kennedy-eske. Da war nicht ganz so Kennedy-esk. Hast du gesehen, ne? In dem schönen lila-pinken Trikot. Ja. Ja, ja. Und ich musste dann nur denken, also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Er ist ja zum Glück nicht Bundestrainer, aber er handelt ja insgesamt so nach der Rolf Rüssmann-Maxime, wenn wir hier schon nicht gewinnen, treten wir ihn wenigstens den Rasen kaputt. Das finde ich auch von diesem Robby ganz gut. Nur, wie gesagt, jetzt ist das eine ganz gute Taktik, wenn man keine Chance hat. Ich gebe nur zu bedenken, dass die Europameisterschaft in Deutschland stattfindet. Und wenn man denen da den Rasen kaputt tritt, dann ist es unser eigener. Das wäre so die Übersetzung von Habeck, von Habecks kreativer Zerstörung.
Eben, aber das macht er doch politisch schon die ganze Zeit.
Ja, ja.
Ja,
ja. Ja.
Also da sollte deshalb auch die Sehnsucht, dass dieser Krieg nicht die Sache der anderen ist, sondern dass er auch endlich zu uns kommt. Mhm. Weil damit kann man den Rasen doch wirklich sehr schnell kaputt machen. Wollen wir was zum Thema Wehrpflicht sagen?
Ja, unbedingt. Ich wollte mit dir unbedingt über Pistorius sprechen.
Ja. Ja. Mhm. Diese CDU, ne, das sind ja die Leute, die damals während der Corona-Zeit versucht haben, unsere Bürgerrechte zu retten, unser Gesundheitssystem funktionsfähig zu halten und die sich damals eingesetzt haben für die Ungeimpften, um sie, oder? Das war doch die CDU, oder?
So wie sich das gehört für eine Opposition, was sie ja damals waren.
Man vergisst das alles so schnell. Die tun doch jetzt so, als kämen sie aus dem Nichts und würden das, was die Ampel jetzt anrichtet, ist doch längst eingestiehlt worden von dieser CDU. Mhm. Und dass die sich jetzt hinstellen und sagen, oh, wir sind die politische Lösung, also da ist mir fast das Kalifat lieber, wenn ich jetzt mal ganz vorsichtig sein darf. Oder? Da haben wir wenigstens klare Geschlechterrollen. Ja?
Ja, na gut, aber sonst hat das, glaube ich, auch so ein paar Nachteile. Das
ja, nein. Ja,
ist, na, für uns nicht.
Das müssen wir nochmal ausführlicher machen. Also ich bin da, nein, Quatsch. Aber jetzt, wie die sich jetzt hinstellen und so tun, als würden sie das Rad neu erfinden und hätten mit nichts was zu tun. Das ist ja fast so, als ob der Lauterbach sagen würde, also er wäre nicht für so harte Corona-Maßnahmen gewesen. Egal. Die Wehrpflicht. Da muss ich mich jetzt mal revidieren. Ich habe ja in dieser Sendung vor einigen Jahren möglicherweise schon für die Wehrpflicht argumentiert. Und zwar auf der Basis einer anderen Grundannahme, nämlich auf der Basis eines funktionierenden Gemeinwesens, in dem die Wehrpflicht dazu führt, dass Menschen, deren Kinder dann auch die Toten des Krieges wären, demokratisch ihre Stimme anders zur Geltung bringen würden, als wenn sie anderleuts Kinder in den Tod schicken. Mhm. Ich trete zurück von meinem Plädoyer für die Wehrpflicht. Ich bin in diesen Konstellationen komplett gegen die Wehrpflicht, insbesondere weil wir jetzt auf der Basis einer geschaffenen Konstellation, einer Kriegssituation, jetzt das Menschenmaterial für den Untergang zusammenkarren, ohne dass die Menschen vorher entscheiden können, dass es ihre Kinder betrifft. Das finde ich ein bisschen unfair, deshalb bin ich gegen die Wehrpflicht.
Okay. Das heißt was? Du bist jetzt weiterhin für freiwillig sich abschlachten lassen und das dürfen
wir. Ja, also ich könnte mir zum Beispiel die Frau Strack-Zimmermann sehr, sehr gut vorstellen, in so einem gefanzerten Fahrzeug einfach mal so.
So einem Leopardenanzug.
Ein Leopardenanzug, oder?
Nein, sagen
wir oder, Leopard, oder hier auch die Annalena, wie sie da durchs Watt gelaufen ist, Mensch.
Ja,
toll. Was verdient ihre Visagistin? 137.000 Euro pro Jahr.
Mhm. Das war eigentlich ein Schnäppchen, oder? Also die arbeitet ja auch rund um die Uhr.
Die muss ja sogar nachts dann ran und die dann wieder richten. Und ich meine, wer die Annalena mal in echt gesehen hat, der weiß, was das für ein Job ist. Ja.
Das ist jetzt schon wieder justiziabel wahrscheinlich.
Nee, es ist gar nicht.
Ja. Ich kenne die Eske, der nicht auffallen würde, eine Ansammlung von Bahnhofsalkoholikern.
Ja, ich finde, das ist zu Recht vor Gericht gegangen, weil das kann man den Bahnhofsalkoholikern wirklich nicht antun. Also das ist...
Ich fand den Hinweis von Reitschuster aber gut, dass Habeck ist gar nicht genannt worden in diesem Zusammenhang. Es hieß nur der Wirtschaftsminister. Davon gibt es ja nun mindestens so 3 bis 5 in Deutschland schon und auf der ganzen Welt auch noch ein paar mehr.
Wen haben wir denn da noch?
Er hat sich diesen Schuh dann angezogen und daraufhin geklagt.
Oh.
Also man sagt, der Schriftsteller sieht miserabel aus und betrunken, dann könnte ich auch klagen.
Ja, dabei war Welbeck gemeint. Ne?
Ja,
genau. Erinnerst du dich noch an deutsche Wirtschaftsminister, die noch Kennedy-esker waren?
Als Robert?
Ja.
Nee, Otto Graf Lambsdorff, nee, wer war denn bei uns mal
Wirtschaftsminister? Nicht, Jürgen Möllemann?
Wer hat denn dieses Land vor ihm so runtergewirtschaftet? Ludwig Erhard? Oh, was? Kennedy-esque ist, oder?
Ja, die alle. Selbst Erich Honecker war sehr Kennedy-esque, fand ich.
Ja, weil er gesagt hat, ich bin ein Berliner.
Er war doch Saarländer. Ne?
Ach so. Ja. Gut, er war da gewohnt, dass man das sagt. Ich bin ein zugewanderter Berliner.
Ja, wir albern uns hier durch.
Ja, das macht ja nichts. Doch, das ist ja alles wichtig. Ich wollte mit dir noch zumindest erwähnt haben, hast du ja mitbekommen, Pistorius im Zusammenhang mit Fußball und Krieg. Pistorius hat ja eine Rede gehalten unter der Woche in den USA vor 250 Studenten, glaube ich. Bei Habeck waren es nur 5 und das war auch gar nicht angekündigt. Aber Pistorius, da habe ich mich gewundert, weil er ja die Führung möchte, militärische Führung. Ich fand das, weil ich sehr alt bin, so alt nun auch wieder nicht, aber...
Ich ahne, worauf es hinausläuft.
In den 80ern hätte man gesagt, wenn sich ein deutscher Politiker hinstellt und sagt, ich will die militärische Führung übernehmen, und man dann ja auch fragt, wenn einer führen will, was ist denn das dann? Wer ist der denn dann?
Ist denn der Leader?
Genau. Das wäre international nicht so gut gekommen wie heute, wo man ja dann auch ich habe mir das aufgeschrieben, er sei bereit, die Führung zu übernehmen, mit grimmiger Hingabe die vor uns liegenden Krisen und Herausforderungen annehmen. Und der Geltungsbereich der Pistorius-Doktrin ist laut Bild, muss ich mal wirklich gucken, vom hohen Norden bis zum Balkan, von der Ostsee bis zum Mittelmeer, von der Edge bis zum Belt. Das ist was anderes. Ja, nee, das hat er nicht gesagt. Aber dieser Anspruch finde ich schon beachtlich. So, da denke ich, schön, dass er das mal klar ausgesprochen hat.
Mir imponiert sowas. Ja
mir auch. Ja. Dass man also an den russischen Feierlichkeiten nicht mehr teilnimmt und sich einfach jetzt anders positioniert. Das hat doch was. Die Jüngeren wissen das sicherlich nicht. Wir weisen nur darauf hin, dass die Stimmung mal anders war.
Ich habe ja jetzt, wird der 8. Mai noch was sagen? Sehr großes Datum, der Hochzeitstag meiner Eltern.
Ja.
Ach nee, was war noch? Ich habe im Radio jetzt gehört, der 8. Mai, am 8. Mai, ein symbolträchtiger Tag, ist nämlich der Tag der Einstellung der Kampfhandlungen im Zweiten Weltkrieg.
Mhm.
Finde ich sehr interessant. Welche Nationen waren eigentlich beteiligt an diesem Zweiten Weltkrieg? Das fällt so ein bisschen unter den Tisch.
Ja.
Die Einstellung der Kampfhandlungen, das ist toll, oder? Also,
ja.
Deswegen, eine gewisse Zeit lang war es mal eine deutsche Niederlage, dann war es ein Tag der Befreiung. Irgendwie spielten dann auch als Befreier oder Widersacher diese Russen eine Rolle, die ja das eine oder andere Opfer auch zu beklagen hatten.
Mhm.
Oder? Ja, auch aus der Zivilbevölkerung, oder?
Die haben ja angefangen.
Ja, den Zweiten Weltkrieg, ja genau. Das war dieser völkerrechtswidrige Überfall, Angriffskrieg gegen Deutschland.
Gegen Österreich.
Gegen Österreich.
Oder uns. Also jedenfalls
gegen Polen.
Deswegen. Und beteiligt waren ja alle
im
Weltkrieg und die ganze Welt war gegen Russland.
Ja.
So war das. Bis zum 8. Mai.
Genau. Bis wir dann Russland befreit haben.
Bis wir Russland von den Nazis befreit haben. Das muss man vielleicht nochmal nachschlagen, aber es stimmt im Großen und Ganzen.
Im Großen und Ganzen stimmt das, weil du merkst, wir sind auf einem unglaublichen Niveau mal wieder. Das liegt daran, dass wir ja auch redaktionell aufgestockt haben. Wir haben ja nicht nur 2 Wochen oder 4 Wochen Ferien gemacht,
ja.
Sondern wir haben uns Fachredaktionen zugelegt und die arbeiten uns zu. Und da möchten wir natürlich dem Redaktions- oder Ressortleiter Wissenschaft erstmal Dank zollen, nämlich Ingo, der für uns in der Energiepolitik oder energiewissenschaftlich sehr engagiert geforscht hat.
Sehr guter Mann.
Ja. Sein Vorschlag war ja, glaube ich, dass wir diesen Stromüberschuss durch die Solarenergie nutzen, und indem wir den Strom verbrennen und daraus Fernwärme erzeugen. Ja, das war ja, glaube ich, einer seiner Ideen.
Ja, perfekt. Das ist nah an der Mondpipeline, hätte ich gesagt. Ich will dir da nicht rein. Also gut,
mich hat es auch ein bisschen gekränkt, ehrlich gesagt. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass uns die Leute nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen oder, also ich meine, das geht ja wirklich nicht. Deshalb habe ich noch einen draufgelegt. Meine Idee wäre, dass wir aus überschüssigem Strom eine Flutlichtanlage bespielen, die über den Solarpanelfeldern aufgerichtet ist, damit wir dann gewissermaßen auch in den Zeiten der Dunkelflaute.
Ach so. Und das ist natürlich auch ganz schön clever,
ja.
Verstehe. Also du willst über das Flutlicht willst du dann also sozusagen Solarenergie gewinnen.
Genau.
Ja.
Okay. Das ist so eine Art Perpetuum mobile, weißt du?
Ja, ich verstehe das schon. Das ist ja genial. Also kann man vielleicht noch verbinden mit so einer Solaranlage für so zum Bräunen oder so.
Ja, dazwischen Solarium.
Noch so ein paar Hühner dazwischen liegen. Das habe ich nicht gesagt, aber ja, okay, gut. Und dann haben wir ja auch noch das solarbetriebene Krematorium. Also das ist ja herrlich.
Ja. Gut.
Aber nochmal, ich freue mich auch. Wir haben aber ja noch mehr,
ja.
Ressourcen.
Wir haben eine Kulturredaktion eingerichtet. Mhm. Deren Leiter ist, lass mich nachgucken, Ingo. Ingo auch.
Ja, was für ein Zufall.
Und der hat sich beschäftigt mit der Provenienzforschung. Das ist ja, glaube ich, die Trendwissenschaft in Afrika gerade. Provenienzforschung, weißt du, was das ist?
Nein.
Das ist, wenn man die Herkunft von Kunstgegenständen ermittelt, indem man also nicht nur irgendwas im Museum hat und das ausstellt, sondern indem man nachforscht, woher das kommt. Und wenn das moralisch nicht ganz korrekt ist, dann auch zurückführt. Und das Staatsmuseum Ruandas in Kigali hat jetzt eine Expertengruppe. Ja, das war eine Meldung, die war zunächst bei Bernd Zeller in Zellers Zeitung. Wir haben natürlich selber nachrecherchiert. Wir zitieren da nicht einfach nur irgendwas. Es könnte ja auch Fake News sein. Wir haben das recherchiert. Und dieses Expertinnen-Team aus Kigali hat eine Kommission gestartet und aufgearbeitet. Und hat sich entschieden, die Rückgabe der Beutekunst aus Afrika nach Deutschland. Und du hast es mitbekommen, es wurden jetzt die ersten 8 Räuchermännchen dem Erzgebirge zurückgegeben.
Ja, okay, das ist gut. Müssen wir nur aufpassen, dass die dortigen Diktatoren das dann nicht einfach verschleudern, wie wenn wir andersrum, wenn wir Beutekunst.
Ja, das ist das große Problem, dass das Erzgebirge ist gar nicht vorbereitet auf diese Sachen. Und was ich gehört habe, haben die das jetzt in unseren Schuppen gestellt, der gar nicht den restauratorischen und konservatorischen Ansprüchen genügt, die diese Räuchermännchen erforderlich machen. Und außerdem, ja,
aber bevor du jetzt die anderen Ressorts, die wir neu haben, noch durchgehst, hat einer der Praktikanten von Ingo, also auch in der Kultur, der heißt, glaube ich, auch Ingo, und ja, noch eine sehr schöne Kurzmeldung, die wollte ich dir nicht vorenthalten. Ja,
bitte. Auch Kultur?
Ja, auch Kultur, im weitesten Sinne, weil es hat jemand tatsächlich auf seiner Website, also die Dinge anbietet, vielen, vielen Kunden in den Kleingedruckte, also in die, wie heißt das, diese Bedingung, was man mal anklicken muss. Also das,
ja, diese AGBs.
Die Nutzungsbedingungen, ja. Genau. Man hat da hineingeschrieben, direkt auf Punkt 1 oder 2, der Erste, der das hier liest und mir eine Mail schickt, kriegt eine Flasche sehr guten Wein.
Ich kenne das.
Ja, es hat 3 Monate gedauert, bis jemand diese Flasche Wein reklamiert hat. Ich wollte es nur sagen, für mich gehört es in die Kultur. Ich fand es sehr schön, dass Ingos Praktikant Ingo uns das geschickt hat, weil es tatsächlich überhaupt keinen interessiert, was man da anklickt. Außer wenn man vielleicht Sven heißt, der das manchmal tut. Es dauert immer 10 Minuten, diese Anbieter einzeln wegzuklicken.
Da kennst du ja diese Geschichte, dass im Amazon, das haben wir, glaube ich, auch hier vorgestellt, in diesem Netzservice, dass da sogar irgendwie Ausschlussbedingungen im Hinblick auf das Auftreten von Zombies drinstehen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Ja, ja.
Ja. Mhm. Ja. Dann vielleicht können wir bei der Gelegenheit nochmal auch über unseren Shop sprechen. Wir hatten ja sehr viele, sehr lange uns im Bereich der Politikertextilien groß gemacht. Der Schlüppi von Angela Merkel, nur nochmal so als Beispiel.
Ist ausverkauft.
Ist ausverkauft, aber jetzt haben wir den Kamm von Olaf Scholz.
Ja.
Ja?
Mein Kamm. Von Olaf Scholz. Sehr schön, ja, heute noch bestellen.
Heute noch bestellen, begrenzte Anzahl. Mhm.
Ja. Der hat aber keine Zinken, oder?
Nein. Es ist nicht gezinkt. Ja,
nee.
Oh, bei Zinken muss man nur aufpassen. Ist das politisch korrekt, von Zinken zu sprechen? Ist das nicht schon wieder auch minderheitenfeindlich? Ich bin mir nicht.
Warum? Weil es eine große Nase beschreibt, oder was?
Das ist du jetzt wieder. Ja, okay. Nee, aber das ist doch Ganovensprache und egal, lass uns davon schweigen.
Das ist sogar wichtig, ja, das ist heikel, weil das hatte ich aber nachdem die Schotten, glaube ich, da vorweg galoppieren mit dem politisch Korrekten, was man alles nicht mehr darf, ist ja noch schlimmer als hier. Die haben da ja auch tatsächlich mal eine Liste zusammengestellt und versucht, sich zu entschuldigen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nein.
Ein sehr schönes Video. Ja, ja, aber
bei wem?
Übersetzt schon, dass man sagt, hier darf man ja, also Vorsicht mit Platon und Cicero und so, wenn man sagt, jedem das Seine, ist man Nazi. Das weißt du ja.
Ja, weil es ja ein Platonsatz ist, genau.
Genau. Aber dort haben dann die Schotten versucht, sich zu entschuldigen und sind ständig gestolpert über Formulierungen wie, das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock oder auf einem Bein kann man nicht stehen und das fällt auf taube Ohren. Also man kann also wirklich überhaupt gar nichts mehr sagen. Das ist, müssen wir uns sehr vorsehen, wenn das hierher kommt. Dann können wir beide auch gar nicht mehr sprechen.
Alles für Schottland ist ja mein Motto.
Was? Alles für Schottland.
Alles für Schottland.
So, ja. Wo wollen wir hin?
Ja, das haben wir doch schon. Die Räuchermännchen haben wir gemacht. Ja, dann lass mich mal als unsere rechtswissenschaftliche Redaktion, die war noch unbesetzt, deshalb musste ich ja als Prozessbeobachter nach Hamburg. Mhm. Darf ich kurz ein bisschen berichten? Weil,
ja, unbedingt.
Also es war beklemmend und schön zugleich. Ich fange mal mit dem Schönen an. Es waren ganz viele B&B-Zuschauer da. Es waren viele herzliche Begegnungen. Es war eine schöne Unterstützung für Walter Weber, der, um den Sachverhalt jetzt nochmal kurz aufzurollen, von der Staatsanwaltschaft beschuldigt wird, unrichtige Maskenatteste ausgestellt zu haben, unrichtige Gesundheitszeugnisse und dabei billigend in Kauf genommen hat, dass die Behörden gezeigt wurden. Und das Ganze fand statt in Hamburg. Vor dem, ich kenne diese Gerichte, verwechsel ich immer, war das Landgericht oder was? Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Jedenfalls vor irgendeinem Gericht. Und jetzt komme ich zum Beklemmenden. Also das war schon etwas seltsam. So, ich war dann mit drin und im Zuschauerbereich und man musste in so einen Käfig hinter so eine Plexiglaswand und der arme Walter saß dann wie eine Eins da irgendwie in dem Raum und dann nach und nach füllte sich das und dann kamen halt Richter und die Staatsanwältin und Schöffen und dann auch die Presse und als es dann losging, wurde nochmal kurz die Tür geöffnet und er wurde dann quasi ausgestellt und das heißt Kamerateams liefen um ihn herum und lichteten ihn ab und ich fand das, also er hat es wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen, ich fand das etwas entwürdigend, ich fand auch so die Architektur und die räumliche Gestaltung so eines Gerichtes unterstreicht, warum man von der Gewalt spricht, also das, die rechtsprechende Gewalt ist ja eine der Gewaltenteilung. Und es ist keine offene Gewalt, aber es ist eine kanalisierte Gewalt, ohne dass ich jetzt den Akteuren unterstelle, dass sie gewalttätig wären, aber der Handlungsmodus ist sehr machtstrukturierend. Also du hast da die ganzen Justizbeamten, die da rumlaufen in Uniformen, du hast die Roben der Richter, du hast eine erhöhte Position, du hast diese ganzen Verfahren, auch die Anwälte müssen da natürlich mitspielen und wenn ich jetzt auf den Inhalt eingehen darf, wurde eigentlich nur die Anklageschrift verlesen, obwohl die Anwälte Anträge gestellt haben, dass sie nicht verlesen werden dürfe, weil nämlich die Anklageschrift einen erheblichen Formfehler enthält. Nämlich, da steht gar nicht drin, dass Walter angeklagt wird. Da steht nur, das fehlt. Und die Befürchtung ist jetzt die, ohne jetzt irgendwie Einblicke zu geben in die Verteidigungsstrategie, dass natürlich das ein Revisionsgrund ist. Und falls es jetzt den sicherlich mehr als gerechtfertigten Freispruch für Walter geben würde, könnte man möglicherweise daraus sogar eine Revision machen aus diesem Formfehler. Das ist das eine. Das andere fand ich auch, dass das hat mich dann wiederum begeistert. Es gilt ja, dass das Urteil gefällt wird ohne Ansehen der Person. Und gleichwohl taucht in der Anklageschrift nicht nur die Berufsbezeichnung Walters auf, sondern eben auch sein Zusammenhang zu den Ärzten für Aufklärung. Was ja ein Framing setzt, weil er das ja tatsächlich nicht als Politiker oder als Bürger ausgestellt hat, sondern in seiner Expertise als Arzt. Und das fand ich also auch ein bisschen schäbig. Das hätte meines Erachtens auch gerügt werden müssen. Mhm. Was mir dann noch so aufgefallen ist bei der Verlesung der Anklageschrift, da wurden ja dann, also jedes einzelne Maskenattest, jeder einzelne Kranke, der dann dort das bekommen hat, angeblich ohne körperliche Untersuchung oder ohne die Konsultation eines Facharztes, frage ich mich, diese ganzen Corona-Atteste, die da ausgestellt wurden, Entschuldigung, ich habe Husten, ich kann doch nicht ins Büro, ja, haben sie Corona, also das zweierlei Maß, finde ich das eine. Und dann fand ich nochmal so von der Erinnerungsperspektive, dass dann auch im zweiten Teil der Anklageschrift wurden dann konkrete Situationen genannt, in denen diese Atteste eingezogen wurden. Also am Bahnhof Braunschweig zum Beispiel, jemand zeigt dem Polizisten seinen Attest. Hat mich ganz schmerzhaft wieder daran erinnert, was für schlimme Zeiten das waren, dass man sich immer wie so ein Illegaler gefühlt hat, obwohl man aus guten Gründen gesundheitlich eigentlich überhaupt nicht in der Lage da war, das zu machen, war man einem permanenten Inkriminierungsdruck ausgeliefert. Was auch erklärt, warum Walter so viele Atteste ausgestellt hat, weil natürlich Menschen, die aus guten gesundheitlichen Gründen das nicht tragen konnten, von ihren Hausärzten abgewiesen wurden. Und da frage ich mich, wo bleiben eigentlich die Anzeigen gegen diese Ärzte, die nachgewiesenermaßen kranken Menschen dieses Attest verweigert haben und sie damit in eine gesundheitliche Schädigung hineingebracht haben. Also mich hat das sehr, sehr ergriffen. Mhm. Und ja, ich habe auch gemerkt nochmal, wie mich das mitnimmt, also auch wie meine Erinnerung, ich weiß das alles noch, aber irgendwie merke ich auch, dass es so einen psychischen Schutzmechanismus in mir gibt, dass ich das auch echt verdränge, also diese schlimmen Zeiten und dass es höchste Zeit ist, dass wir diese Aufarbeitung jetzt mal machen, damit, also erstmal, dass wir sie machen und sie nicht mit uns gemacht wird, damit die wesentlichen Fragen auch benannt werden und die wesentlichen Phänomene und einfach, dass es ins kulturelle Gedächtnis reinkommt, was da eigentlich alles passiert ist. Mhm.
Du weißt, dass ich gerne daran erinnern möchte, auch wenn das in Vergessenheit gerät, dass wir sehr allein sind mit dieser Form von derzeit stattfindender Aufarbeitung vor Gerichten, dass Ärzte dafür vor Gericht stehen, dass sie das machen, was sie eigentlich geschworen haben, zu machen, genau. Nämlich Menschen nicht zu schaden, sondern zu helfen. Das passiert ja nirgendwo in der Welt. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß in Deutschland. Also wir haben ja hier diese Maskenpflichten und ähnliche Dinge, die dann auch noch strafverfolgt werden. Das ist ja, wo soll das sonst passieren? Korrigiert mich, vielleicht ist es falsch. Mhm. Also jedenfalls wüsste ich nicht, dass das in Schweden passiert.
Ja, und um das nochmal zu sagen, selbst im Hinblick auf die gegebene Rechtslage damals, war das alles in Ordnung, was Walter gemacht hat.
Ja, auch gut, das kommt
das, dann also das finde ich nochmal dazu. Das ist also, hinzu. Man deswegen. Gewinnt schon in Ahnung, dass es nicht jetzt von den beteiligten Akteuren, sondern dass es insgesamt einen politischen Willen gibt, das, was zwar unterhalb der Grenze der Strafbarkeit war, trotzdem in den Bereich der Strafbarkeit zu rücken. Also das finde ich nochmal schockierend, weil letztendlich hat sich ja die Berufsordnung gehalten und das medizinische Ethos. Ja. Und an die Rechtslage und deshalb verstehe ich das von vorne bis hinten nicht.
Ja, ich glaube, wie gesagt, ich hoffe auf einen krachenden, schnellen Freispruch und keine Revision. Mal schauen, was passiert. Wir hatten ja vorher, Walter hatte ja ein, zwei Vorgänger, Herrn Habich, glaube ich, und noch ein paar andere Damen und Herren mit Doktortitel.
Rolf Krohn.
Ja. Ja, also das, was da passiert, klar, man kann sich darauf berufen als Justiz und so weiter. Ja, ist halt die Gesetzeslage damals gewesen, müssen wir jetzt strafverfolgen. Wir haben es letztes Mal gesagt, es wird Zeit für eine Generalamnestie und vielleicht auch mal eine Umkehr dieser juristischen Verfolgung.
Ja.
Sind wir uns einig? Ja, aber Aufarbeitung, neue Folgenlosigkeit, oder?
Genau.
Ja.
Tja, gut. Das haben wir mal ein ernstes Thema. Lass uns über was Lustiges sprechen. Du hast doch
lass uns ein bisschen,
KI und Viren wolltest du noch.
Ja, KI und Viren. Lass uns einmal kurz den Verbrauchertipp für die KI machen. Also ganz wichtig, geht ja schnell im Schnelldurchlauf. Manche, auch unserer Zuhörer und Zuseher, wissen das. KI, so ist diese künstliche Intelligenz, die unser Leben umkrempelt. Du weißt, ich habe mich am meisten gefreut, dass ja jetzt diese Boston Dynamics wie KI-gesteuerten Metalhead-Hunde. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Also es gibt ja inzwischen Boston Dynamics macht ja sehr schöne Fortschritte mit künstlichen Hunden. Wer Black Mirror von Charlie Brooker kennt, kennt die Folge Metalhead. Das ist auch so, das ist auch eins von diesen Viechern. Also wie jetzt auch bei den Marines sind das ja eigentlich Sturmgewehre mit Beinen, die gibt es übrigens auch mit Flammenwerfern für den Privatgebrauch. Also wenn du mal sowas brauchst, bis zu 30 Meter. Hast du mal Meter.
Feuer?
Ja, 10 Meter, glaube ich.
10 Meter,
10 Meter weit.
Ja,
Abstand wahren. In der nächsten Pandemie kannst du dann niemandem Feuer geben, der 10 Meter weit wegsteht von dir.
Mit chirurgischer Präzision wahrscheinlich, ne?
Ja, natürlich.
Nein, aber wir Sturmfeuerzeug der Demokratie.
Ja, das werden wir mal verlinken. Das ist ja auch gesehen, dass sie das jetzt verniedlichen.
Ja, ich habe das mit so einem schönen Plüschkostüm gesehen. Fand ich total süß.
Ja, ja, genau.
Hab mir gleich 10 Stück bestellt.
Sparkles, ja. Man kriegt dann das Boston Dynamics Monster eine Perücke auf. Bei mir wird jemand mit einer Pistole nicht sympathischer, wenn er eine Perücke trägt. Aber es ist ein sehr schöner Film. Es ist auch sehr schöne Musik dazu, ne? Hast du gehört?
Nein.
Ja, es ist so irgendwie so ein Baby Elephant Walk von Mancini oder so. Man sind die nicht niedlich, diese Maschinen. Ja, demnächst in ihrem Obi. Was hatten wir noch?
Viren.
Ich muss mal kurz. Nee, ich will bei der KI bleiben. Also ich habe ja auch mit unserem, in dem Fall nicht Ingo, sondern Stefan, dem Leiter unserer IT-Redaktion, auch da haben wir ganz viel Geld in die Hand genommen und ist dann wieder weggesteckt, damit Stefan das macht. Der stellt gerade fest, weil er sehr weit vorne ist, KI braucht immer Prompts. Das muss man vielleicht mal erklären. Das sind sozusagen, also KI ist natürlich extrem blöd, die hat zwar alles gelesen, weiß aber nichts. Also man muss der KI erstmal sagen, wer sie denn jetzt bitte schön sein soll. Also soll sie jetzt ein skeptischer Denker sein oder ein nicht so skeptischer oder eher so verliebt in Jens Spahn und sonst wie divers. Und dann verändern sich die Antworten der KI. Ja? Und die vielen Versprechungen der KI-Hersteller von LTX bis Sora, man muss nur noch einen Text aufschreiben, Sven, und dann erzeugt die Maschine einen eigenen Film. Mhm. Ja, also Text zu nicht nur Foto, sondern zu animiertem Film.
Das heißt, das, was du als Drehbuch schreibst und dann in die Hände von unfähigen Redaktionen von öffentlich-rechtlichen Sendern gibst, könnte direkt übersetzt werden von der KI in einen Film. Ja, so wie dieser schöne Film über Deutschland ohne die Migranten.
Ja, auch das. Ja, ja, der ist ja preisgekrönt.
Ja,
aber
das
ging
klappt
dann
gut?
Auch bei mir. Nee, genau, also ich müsste dann auch nur noch das aufschreiben, brauche keine weder Redakteure noch Kameraleute noch Schauspieler, sondern kann einfach meinen Film dann hinschreiben und dann wird er so irgendwie im Avengers-Stil halt gemacht und gewinnt Preise. Das ist nun nicht ganz so und wie man vor allem jetzt dann doch feststellt, macht die KI einfach nur eigentlich nur Fehler die ganze Zeit und benutzt diese fleißigen Prompter, also die Menschen, als Lernfutter, um selbst besser zu werden. Also man sagt ja, dann schreib doch mal irgendwas auf, irgendeinen Stuss, dann kriegst du irgendein Stussergebnis. Die KI lernt daraus. Fand ich ganz interessant. So. Aber wir sind ja ein Verbrauchermagazin, also als Tipp, das ist jetzt auch dann durchgesickert. Du hast ja einen Doktortitel, glaube ich, du hast es wahrscheinlich auch.
Soll ich mal meine Dissertation hochhalten?
Ja, Moment, mach das doch bitte mal.
Ein epochales Werk, Moment, wo ist es hier?
Kannst du das dann noch hochheben in deinem Alter?
Bitte?
Kannst du das noch hochheben in deinem Alter?
Ja.
Achso, das geht ja. Naja.
Hier.
Erziehung im Weltbezug.
Zur pädagogischen Anthropologie Eugen Finks. Mit einer Grafik von Chelomir Schmidt vorne drauf.
Ja, ich gehe davon aus, dass du nicht alles nur aus Zitaten zusammengestoppelt hast, sondern dass du durchaus eigene Gedanken zwischen die Zitate gestreut hast.
Das war damals erforderlich, ja?
Ja.
Ist das heute nicht mehr so?
Naja, wir merken ja bei manchen Politikern, die ihre Ämter dann doch lieber niederlegen, nachdem man dann feststellt, dass die eigentlich nur aus der Wikipedia abgeschriebenen Doktorarbeiten abgeben. Das Problem ist aber so gut wie gelöst.
Ach Gott sei Dank.
Weil das wird jetzt sehr einfach. Die KI schreibt wohl schon an 17,5% der Dissertationen und Diplomarbeiten und so weiter mit. Kann man ganz gut als Sherlock festmachen an bestimmten Lieblingsformulierungen der KI.
Ja.
Aber die KI wird sich natürlich schneller bewegen als die Ermittler. Also wir können davon ausgehen, dass man demnächst sehr problemlos sich Doktorarbeiten schreiben lassen kann und das auch keiner nachvollziehen kann.
Also gibt es dann als Prompt einen hysterischen Genderista, schreibt ein Buch über Geschlechterungerechtigkeit in Migrantinnenmilieus.
Das ist ja keine Doktorarbeit.
Nee, dann schreibt eine Doktorarbeit in der Soziologie darüber und dann schreibt die KI das und dann, weil das aber dann die KI originell und einmalig formuliert, kann man da kein Plagiat nachweisen. Ja. Es sei denn, es tauchen so immer wieder typische KI-Formulierungen auf oder.
Das ist im Moment der Stand der Dinge, aber die KI wird sich da sicherlich dann demnächst da ein bisschen schlauer machen und diese Fehler nicht mehr machen, also typische KI-Formulierungen zu verwenden.
Ja. Ich bin ja für was ganz anderes. Ich bin ja dafür, dass die Beurteilenden bei den Doktorarbeiten einfach ihre Standards ein bisschen herabsenken.
Ja, das geht natürlich auch. So wie man es wieder an den normalen Schulen, wo man dann einfach keine Mathekenntnisse und keine Noten mehr vergibt. Können die Schüler ja eh nicht lesen, die Note. Ja, aber das ist doch ganz gut, wenn die KI sowas macht.
Und dann es gibt so einen neuen Akademisierungsschub und eine Qualitätsoffensive auch für unsere Politikerinnen von morgen.
Ja, ich habe neulich im Klatschteil der Bild-Zeitung gelesen, dass Herr Gutenberg depressiv ist. Das kann sich dann ja vielleicht wieder ändern, weil dann kriegt er ja seinen Doktor.
Habe ich auch
gelesen. Ja, siehst du?
Also ich habe auch Bild gelesen. Darf ich da, passt jetzt, glaube ich, du willst es, obwohl vielleicht ist es ein schöner Übergang zum nächsten Thema. Du ziehst da immer diesen amerikanischen Philanthropen her, diesen, wie heißt der, William Gates, ne? Ich muss dir da jetzt widersprechen. Also du tust diesem Mann Unrecht. Ich habe jetzt beim Studium des Pressespiegels, den unsere
Ingo
Boulevardredaktion zugespielt hat, ein Interview gelesen mit Bill Gates. Der hat ja eine Audienz für die Bild-Zeitung und den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Henrik Wüst auch gehabt. Mhm. Also ein Staatsbesuch, glaube ich. Und ich finde, du tust ihm Unrecht. Das ist ein ganz feiner Mensch.
Ja, habe ich je was anderes gesagt?
Du erzählst mir die ganze Zeit, der will die Welt beherrschen, der will nur Geld machen und so. Und das ist, der liest seiner Enkeltochter aus Büchern vor. Dann hat er gesagt, die KI, die kann ganz der Menschheit helfen. Zum Beispiel will er die Geburtshilfe in Afrika optimieren durch KIs. Ich glaube, im Rahmen seines Populationsmanagementsprogramms zur Reduzierung der Erdbevölkerung, glaube ich, kann die KI da. Aber vielleicht bringe ich jetzt auch zwei Meldungen durcheinander.
Nee, ich glaube, die bringst du nicht durcheinander.
Okay.
Also, das ist ja der William Gates, heißt er ja. Das ist ja der Vater. Soll man nicht vergessen. Das ist ja der.
Ach so, ich verwechsel.
Der Gründer von Planned Parenthood. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber. Also, die. Der junge William ist nicht etwa irgendwie so aus einfachen Verhältnissen in irgendeine Garage gestolpert und hat da angefangen, Rechner zu programmieren, sondern da kommt schon aus anständigen Verhältnissen. Und sein älterer Herr war ein glühender Freund der
Optimierung
Populationskontrolle.
Ja.
Also da ist Bill schon. Aber er meint es natürlich gut.
Ja, und was mich dann so
betonen.
Was er auch durchschaut, er sagt, so Technologie hat ja immer zwei Seiten. Ne? Die Bösen können was Böses daraus machen und in seinen Händen würde das aber was Gutes.
Mhm. Ja, das ist ja bei allem so.
Ja.
Also, alles, was er anfasst, wird ja gut.
Und er will helfen, Nordrhein-Westfalen das erste
zu entvölkern.
Industrieland ohne Industrie zu werden. Hat er jetzt mit Henrik Wüst besprochen, finde ich auch. Also mich hat der überzeugt, der sah so nett aus. Also das, was da alles über den gesagt, das kann nicht stimmen. Ich glaube das nicht.
Ich habe ihm immer nur unterstellt, dass er was Gutes will. Ob er das gleiche Gute will wie wir, wage ich zu bezweifeln. Aber er möchte natürlich die Welt zu einem besseren Ort machen.
Wir doch auch. Dass die Welt
in seinen Augen ein besserer Ort wäre mit nur 2 Milliarden Einwohnern. Aber das kann man ja die Details nochmal verhandeln.
Ja.
Aber der Übergang ist ganz gut,
genau.
Du hast ja recht. Bill ist ja tatsächlich, also um kurz nochmal den Schnelldurchlauf durch die Viren zu machen, er hat ja immer gesagt, dass wir die nächste Pandemie wird eine bemerkenswerte sein, also die wird man ernst nehmen. Da laufen ja jetzt Wetten. Die Wettbüros haben geöffnet irgendwie. Was es denn sein darf und wann es kommt. Wollen wir mal kurz wenigstens mal ansprechen. Es soll ja dann innerhalb von 100 Tagen die Impfung geben, laut Bill.
Ja.
Das weißt du ja. Also die sind ja gut vorbereitet, die Fabrikationsanlagen sind da und Frage ist ja nur, wann und was. Hast du einen Tipp? Also es gibt, glaube ich, immer noch die Affenpocken.
Gegen die hilft ja Lausen, das hast du ja schon rausgekriegt. Das werden sie nicht machen.
Ja.
Das werden sie nicht machen. Die Schweinepest?
Ja, die Disease X wahrscheinlich nicht, weil jetzt ja Twitter X heißt. Das kann man ja nicht machen, das ist ja Werbung. Ich glaube auch, nee, es wird dann wohl schon die
Vogelgrippe.
Die ersten Fälle, da muss man aber jetzt dann ja auch alle Rinder töten, die von der Vogelgrippe befallen sind. Das finde ich, zwei Nutztiere mit einer Klappe.
Wo macht man das?
Es gibt in einzelnen Bundesstaaten in den USA schon die Erlässe, also wie viele Rinder man warum keulen muss, wenn dann mal eins krank wird demnächst.
Ach.
Aber das wird man dann sicherlich hier auch machen. Das ist natürlich gut, weil dann.
Warum hat man Rinder, das denn damals bei Corona nicht gemacht? Also
Rinder oder Menschen?
Wäre das nicht effizienter gewesen als diese Lockdowns?
Machen wir nächstes Mal. Ja, aber wir wollen da jetzt gar nicht bleiben. Also ein Gedanke ist mir doch wichtig und Ich verlinke das im Off-Guardian, hat Kit Knightley, der sehr schöne Sachen immer schreibt, einfach mal die Vorhersagen gemacht, 7 an der Zahl, wann, wie, wo. Es wird bis zum Herbst dauern, bis sie die neue Pandemie starten, weil man schon auch die ohnehin vorliegenden Grippeerkrankungen, das ist bei beim letzten Mal auch so, man muss die schon irgendwie hijacken, also
mitnehmen.
Essen, ja, es nützt wenig, sowas zu machen, wenn es wirklich per se überhaupt keine
Krankheit. Die haben jetzt versucht, mit Corona Leute anzustecken und es hat gar nicht geklappt, habe ich gehört.
Ja, das verlinken wir auch mal. Naja, gut, ist ja auch schwierig. Nein, aber also neben dem Zeitpunkt, wohl erst nach den Wahlen und wohl erst im Herbst, weil man halt Grippefälle dann umdeklarieren muss, wie bei Covid, fand ich den Hinweis ganz wichtig. Die derzeitigen Diskussionen über den Schaden von Lockdowns, den wir alle führen, auch über die entschwärzten, nicht entschwärzten Protokolle des RKI und so weiter, dass man sagt, im Ergebnis heißt es, es darf nie wieder Lockdowns geben, weil das hat den Kindern geschadet und das hat, ich verstehe dann enttäuschtes Gesicht, das hat der Wirtschaft geschadet und obwohl Dr. Borchardt die ganze Zeit
dafür ich habe so war, viele Lockdowns gefordert.
Ja, ich weiß. Ja?
Nie wieder Lockdown, das ist, damit raubst du mir jegliche Lebensperspektive.
Ja, das wollte ich nicht, aber wir werden eine andere für dich finden, aber obwohl du jetzt, also wir alle sind der Meinung, Matthias, wir dürfen keine Lockdowns mehr machen. So, das
aber
ist
das ist doch gut, so schädlich.
Das heißt, in der nächsten Pandemie, und das ist der richtige Gedanke von Knightley, man sagt, Lockdowns sind ausgeschlossen. Dann heißt das, es bleibt uns nur eine Alternative
keulen. In
der nächsten schweren Pandemie. Entweder die Menschen keulen oder Impfpflicht.
Die Schweine.
Das finde
jetzt missbrauchen die unsere Lockdown-Kritik dazu, ihre Impfpflicht noch durchzusetzen.
Genau. Und das finde ich smart. Also ich finde das intelligent gespielt von der PR-Abteilung von Gates, mit der ich ja oft telefoniere. Und da muss ich auch sagen, ja, das habt ihr gut gemacht. Also jetzt haben wir uns da so...
Vielleicht sollten wir aus Transparenzgründen sagen, dass wir ungefähr 1 Million Spendengelder von der Bill und Melinda Gates Foundation auch bekommen.
Mhm.
Oder?
Ja, ja, wir hätten das jetzt eigentlich so gemacht, dass das vom Spiegel direkt an Ingo geht und der
so weiß,
aber
so.
Gut, okay.
Ah. Ah,
Mann, Matthias.
Ja, ich dachte, wir müssen ein bisschen auch so unseren eigenen Maßstäben gerecht werden.
Ja.
Nicht immer nur motzen, sondern...
Ja. Ja. Jetzt haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten und gehen in die Sommerferien. Nee, wir wollten
nee, jetzt kommt doch das Schöne. Du willst, ich dachte, du wolltest auch dahin. Ich finde manchmal, es ist ein bisschen ungeschickt, das Bill Gates zu überlassen, worin das Glück der Menschheit besteht. Und ich finde, ich habe da gelernt, dass es vielleicht auch durchaus hilfreich sein kann, wenn sich da mehrere Menschen Gedanken machen, unter anderem auch wir. Und wir haben über Dänemark gesprochen.
Mhm.
Und da haben wir unseren treuen Zuschauern versprochen, dass wir in dieser Woche da weitermachen. Und du hast da ein paar Aspekte nochmal ausgegraben. Und lass uns die doch noch bringen, warum wir an Dänemark lernen können, dass Deutschland nicht unheilbar ist.
Wo wir an Dänemark lernen können, dass das nichts für uns ist und wir was Besseres brauchen.
Ja, da kommen wir dann auch noch drauf.
Naja, wir haben ja letzte Woche zumindest mal erwähnt, dieses Plakative, hier kann man dann auch den Kinderwagen in der Fußgängerzone draußen stehen lassen. Darauf haben ja viele reagiert aus unserer Gemeinde. Vielen Dank übrigens, dass ihr da seid und vielen Dank für eure Unterstützung. Das wäre früher in der DDR auch so gewesen. Da konnte man das auch so. Das fand ich schon mal ein Hinweis, weil ich war ja früher nicht in der DDR. Mit dem Zusatz würde ich dir nicht ersparen, dass also jemand schrieb, in Deutschland könne man inzwischen ja nicht mal einen leeren Kinderwagen stehen lassen, in der Fußgängerzone, weil der geklaut wird. Aber eben auch dem Einwand, ja, in der DDR konnte man das. Aber da gab es ja auch eine Mauer, an der man erschossen wurde, wenn man raus wollte. Da habe ich nicht ganz nachvollziehen können, ob da ein zwingender Zusammenhang besteht. In Dänemark habe ich jedenfalls noch keine Mauer gesehen.
Naja, das darf man nicht so sagen. Es gibt ja schon diverse schützende Limitierungen, die dafür verantwortlich sind, dass diese Form des bedingungslosen Grundvertrauens, wie du es immer nennst, in Dänemark sich aufrechterhalten ist. Wenn ich mal die Mauern beschreiben darf, gibt es die geografische Grenze, dann gibt es die sprachliche Grenze, dann gibt es den Gedanken der Nation, dann haben die familiäre Gemeinschaftsmodelle und sie haben ein Geschichtsbezug. Mhm. Und das sind natürlich alles sehr diskriminierend rassistische Konzepte, die zur Absicherung dieses Glücks von wenigen zu Lasten des Unglücks von vielen nach sich zieht.
Das hast du schön zusammengefasst. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass wenn man raus möchte aus Dänemark, dann darf man das. Ja,
aber man darf nicht
das
rein.
Wollte ich nur.
Man darf nicht
genau,
rein.
Genau, man darf nicht rein. Also die Mauer nicht so gut sichtbar. Es gibt nur so einen Zaun, aber der ist komplett überwacht. Wenn man rein möchte, ist das eigentlich nicht möglich. Und selbst wenn man auf regulärem Wege hineinfährt, was man ja darf in der EU, dann ist man willkommen als Gast.
Die sollen so gastfreundlich sein, die Dänen, habe ich gehört.
Ganz gastfreundlich, freuen sich, wenn du ihre Pölzer kaufst und
wenn ich da Ferien mache.
Wo Ferien machst und wieder nach Hause gehst.
Ja.
Ja, also dein Geld.
Das heißt, es ist keine Fremdenfeindlichkeit, sondern es geht eher darum, den Modus der Begegnung nach der Maßgabe der eigenen politischen Vorstellungen zu gestalten.
Mhm. Das schaffen sie problemlos und wir wollen auch bitte immer klarstellen bei allem, was wir vielleicht mal über Dänemark erwähnen. Also es ist keineswegs Werbung. Ich kenne mich da auch gar nicht aus. Ich bin auch weiterhin Grenzgänger, der so zwischen Deutschland und Dänemark pendelt. Ich habe nur meine Frau und Tochter aus Deutschland rausgeschafft, weil mir das nicht geheuer war und ist. So. Also das hat man das bestimmt Vor- und Nachteile, aber es ist ja auch nicht so, dass man einfach sagen kann, ich gehe jetzt nach Dänemark aus den von dir genannten Gründen. Also die Hürden sind hoch, obwohl wir in der EU sind. Und wir haben das schon mal besprochen. Also man wird nicht Däne und man wird schon gar nicht akzeptiert, selbst wenn man hier für immer lebt und versucht, diese unmögliche Sprache zu lernen. Das findet nicht statt. Und das hat aber auch Gründe, und so kamen wir ja drauf über dieses das Buch, das ich mal hochgehalten habe, von Helen Russell. Die Dänen sind ja nach allen Umfragen immer die glücklichsten Menschen der Welt. Und du hast auch schon ein paar Gründe genannt. Man muss damit nur vorsichtig sein, glaube ich, in Deutschland, wenn man darüber so spricht, wie du eben.
Es könnte einem gehen wie Ralf Ludwig.
Ja, also alles kann man ja auch abkürzen.
Bevor wir das weiter vertiefen, würde ich gerne noch den Punkt ansprechen, den du genannt hast. Es ist nicht alles Gold, was glänzt in Dänemark. Es gibt auch das Erwachsenenschwimmen.
Das ist eine Behauptung von Helen.
Ja, aber es gehört, glaube ich, zu unseren Aufgaben als Enthüllungsjournalisten, dem nachzugehen.
Ich halte es mal hoch. Ja, falls es jemand lesen möchte, gibt es auch auf Deutsch. Hück, hück, hurra auf Deutsch. War auch ein internationaler Bestseller in 16 Sprachen. In Deutschland, glaube ich, nicht so viel gelesen. Weil in der Welt wohl sich viele dafür interessieren, warum die Dänen die glücklichsten Menschen der Welt sind. Mhm. Wir haben darüber kurz gesprochen. Ja, es gibt abendliches Erwachsenenschwimmen, wohl zumindest in Billund. Ich war da noch nicht, ich darf das auch nicht recherchieren, sagt meine Frau, weil es sich dann nicht um Schwimmen
ohne
Kinder handelt, sondern auch Schwimmen, wo dann die Lichter gedämpft sind und ganz viel Barry White im Schwimmbad läuft und man auch mit anderen schwimmt als dem eigenen Ehepartner, um es mal vorsichtig zu sagen. Das muss man ja mögen.
So wie meins wäre es nicht.
Ja, wir sind aber hier auch, kommen ja auch aus dem irgendwie falschen Land. Und es gibt ja auch das, auch das habe ich noch nicht zu Ende recherchiert, das Prinzip des Hundespaziergangs ohne Hund. Kannte
Warum
ich vorher
macht man
nicht.
Das? Ich meine,
ich dachte, ich bin ja schon so alt.
Man trifft dann andere Leute ohne Hund.
Ja, genau. Und wird dann nicht von Hunden dabei gestört, dass man dann Sachen macht, die man besser ohne Hunde macht. Also, wenn man geht spazieren, trifft sich an bestimmten Orten mit Wildfremden und hat gar keinen Hund dabei. So, also das nennt man, glaube ich, Dogging. Ich kannte das nicht. Das könnte auch ein Hinweis darauf sein, zweideutig, nicht nur, dass es ohne Hund stattfindet.
Ich möchte mir das gar nicht weiter vorstellen.
Nein, ich auch nicht. Nein. Das kann auch jeder gerne selber irgendwie gerne mal eingeben und wird danach wahrscheinlich direkt verhaftet. Es gibt auch entsprechende Karten, wo man am besten hingeht. Und das gibt es auch nicht nur in Dänemark, das gibt es auch in anderen Ländern. Aber hier ist das offenbar sehr verbreitet. Ich glaube, man muss ganz grundsätzlich sagen, wenn man in ein anderes...
Eine Geschichte möchte ich jetzt noch hören. Du hast erzählt, dass man auch einen gewissen Hygienefetisch pflegt in Dänemark beim Besuch von öffentlichen Schwimmbädern.
Auch das muss ich vom Hörensagen berichten. Ich höre das von Amerikanern und von Engländern, die sehr überrascht sind über vieles in Dänemark. Also auch die überraschende, also die viele Nacktheit, nicht nur an Stränden, zum Glück nicht in Fußgängerzonen, aber die sind halt sehr gerne sehr nackt. Und in Hallenbädern oder ganz generell in öffentlichen Badeanstalten ist es nicht wie bei uns, dass man einfach sagt, auch als schon immer da Lebender, ich springe mal kurz unter die Dusche und dann rein ins Becken, sondern dass man großen Wert darauf legt, dass hier aber wirklich geschrubbt und geputzt wird unter den Augen aller anderen. Da wird auch sehr darauf geachtet von allen anderen Besuchern.
Und ist das so ein bisschen, dass man die Hygiene zum Vorwand für Hundespaziergänge wählt?
Oder? Das weiß ich doch jetzt nicht. Das werde ich dann berichten im Sommer, wenn ich das mal in Ruhe alles mir angeguckt habe.
Was ich lieber nicht. Das ist für mich ja, das ist schrecklich. Dann möchte man dem Hygienewahn entfliehen?
Ja, aber es ist doch grundsätzlich so, wissen wir doch auch beide, wenn man jetzt sagt, es ist halt eine andere Kultur. Und auch wenn man denkt, das ist so um die Ecke, ist es eben nicht. Dänemark ist anders aufgestellt seit 1300 irgendwas. Und diese nicht besonders offenen Grenzen, um es mal vorsichtig zu sagen, führt halt zu einer anderen Kultur und auch zu einer anderen Diversität oder sowas in der Bevölkerung, die dann einfach nicht vorhanden ist. Also dass man, es wird einen ja nicht wundern, wenn man ins Ausland auswandert, wenn du nach Paraguay auswanderst, wirst du dich an vieles gewöhnen müssen. Wahrscheinlich, ich will jetzt keine Klischees formulieren, aber Nein. Wenn du nach Dänemark gehst, dann musst du eben, ich wusste das alles nicht.
Ja, also ich halte das aber auch für Projektionen einer unterversorgten Autorin, die da irgendwie...
Ne, die Autorin war ja nicht unterversorgt, sondern glücklich verheiratet. Ach so, okay, und nach Dänemark dann auch gerne schwanger. Und sie erzählt es auch sehr niedlich. Okay, also das ist auch dann bei jeder Betriebsfeier.
Aber ist doch eigentlich wunderbar, dass es so was gibt und die Leute sich dabei wohlfühlen. Das machen, ich sage ja immer, jeder nach seiner Fasson, aber bitte mit sauberer Unterwäsche.
Mhm, ja, und davon kannst du hier ausgehen.
Ja, ja, davon gehe ich aus. Und das können die gerne machen, aber für mich wäre es nichts. Also für mich ist damit Dänemark gestorben. Mhm. Zumal ich ja sowieso, die mich ja nicht wollten. Aber wir können ja mal gucken, was wir davon lernen können. Es gibt offensichtlich Elemente, die als Rahmenbedingung für Glück auf politisch-kultureller Ebene gegeben sein können. Und das sind, wenn ich das richtig verstehe, geschlossene Grenzen, ein positives Verhältnis zur Nation, eine Einbettung in eine Geschichte, eine intakte Sprache und familiäre Gemeinschaften.
Mhm. Ja, also man... Ja, kannst noch ein bisschen weiter aufbrechen, aber du hast die wichtigsten Punkte genannt. Mhm.
Das sind ja genau die Punkte, die in Deutschland besonders gepflegt werden vom rasenzertretenden Politikern.
Ich glaube, da ist man sofort auf sehr gefährlichem Gebiet bei dem, was wir jetzt gerade machen. Und wir hatten ja auch ganz kurz vorher gesprochen, dass man eigentlich das umdrehen muss. Du hattest eigentlich ein noch vor, das wirst du jetzt auch gleich noch machen, einen deprimierenden Vortrag.
Nee, den machen wir nächste Woche.
Achso, gut. Aber wir können ja zumindest so weit vorgreifen und sagen, wenn man sich jetzt mal vorstellt und formuliert, was möchten wir denn? Das ist ja der Kinderwagen in der Fußgängerzone. Wir wollen diese Form von Sicherheit. Zum Beispiel. Oder wir wollen, dass wenn es einem gesundheitlich schlecht geht oder man keinen Job hat, dass man sich nicht, dass man keine Sorge haben muss, dass man auf der Straße landet oder dass man seinen Arzt nicht bezahlen kann, nicht behandelt wird und oder wenn man alt ist, dass man dann arm ist. Wenn man all diese Dinge möchte, das kann man ja formulieren.
Ja.
So, also die Schulen sollen gut ausgestattet sein.
Ich hör aber auf.
Die Lehrer sollen toll sein, die Klassen sollen klein sein, die Kinder sind das Wichtigste überhaupt. Es soll eine hohe soziale Gerechtigkeit geben, vielleicht auch eine Verteilungsgerechtigkeit. Dass man sagt, wer sehr, sehr reich ist, der hilft natürlich den anderen. Kann man ja mal so. Man könnte sich doch mal was einigen.
Ja.
Und dann sagen, wie kommen wir denn dahin, wenn das noch nicht so ist? Können wir uns auf einen gemeinsamen Nenner einigen? Und davon haben die Dänen natürlich viel. Also nur, ja, es gibt nur eine Krankenkasse, es gibt nur eine, da ist die Rentenkasse gleich mit drin, niemand wird zurückgelassen. Deswegen fühlen die sich gut. Deswegen vertrauen die einander, ja, nicht nur mit den Kinderwagen, sondern sie vertrauen auch darauf, dass die Familie, die 5,5 Millionen Dänen, die Familie einen nicht hängen lässt, wenn es einem schlecht geht. Ich finde das sehr charmante und wichtige Punkte. Und dass man dann aber sagt, wie kommen wir denn da hin? Und dazu gehören die Dinge, die du jetzt auch, wo wir wieder ganz gefährliches Gebiet betreten, dass man sagt, ja, da kommen wir hin.
Ja, ja.
Indem wir uns zum Beispiel als eine große Familie und eine Nation unter einer Fahne, die wir auch sehr ernst nehmen, die darf auch nachts nicht draußen hängen, und wer die auf den Boden legt, der muss ins Gefängnis. Also, da wirst du ja in Deutschland schon sofort.
Du hast ja nur einen Bruchteil der notwendigen Maßnahmen beschrieben, die dazu erforderlich wären, das in Deutschland zu verwirklichen. Ja.
Naja, das hat.
Wollen wir das heute diskutieren? Weil das ist.
Nö.
Schade, ja, schade.
Doch. Ja, doch, dann noch.
Ja.
Wir haben ja.
Also, wenn wir mal sagen würden, das wäre. Ich glaube sogar, dass das nicht nur für Einzelne, sondern für sehr viele eine schöne Idee wäre. Das so zu machen und eben gerade nicht, indem wir nach Dänemark gehen, sondern das bei uns selbst verwirklichen. Und das würde doch bedeuten, dass wir bestimmte politische Schritte einleiten müssten, die möglicherweise zu Härtefällen führen. Also Grenzen schließen. Ich lehne die alle ab. Ich sag's jetzt mal direkt, ne? Die Renationalisierung, linguistische Säuberungen, die ethnische Rückformung von homogeneren Phänotypen. Das möchten wir alle nicht. Weil es ein Gewaltakt wäre.
Mhm. Genau. Also wir wollen nicht. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht sein wie die Dänen. Die Dänen sind.
Nee, wir möchten so sein wie sie, aber wir möchten dorthin gezaubert werden und nicht auf dem Wege von politischen Schritten das selbst herbeiführen.
Ja, also wenn. Ja.
Die Schritte, die wir politisch herbeiführen müssten, die hätten ja was Gewalthaftes, was Reaktionäres, was wir ja nicht wollen und nicht sind.
Nein, ich glaube auch, dass es sogar noch weitergeht, weil meine und deine Zeitmaschinen sind ja in der Wäsche. Also man kann ja auch nicht sagen, wir stellen jetzt die Geschichte her, die Dänemark nun mal hat.
Nein, das stimmt, das geht nicht. Nee, das geht nicht.
Weil das ist ja tatsächlich ein Punkt, der da reingehört. Wenn man sagt, 1300 Knips ist die Fahne von den Göttern vom Himmel gereicht worden. Und seitdem, das kriegen wir nicht hin. Also das können wir uns nicht nachträglich erzählen.
Wir könnten schon, aber wir würden dann sowas wie Geschichtsklitterung betreiben, die wir ja auch selber kategorisch ablehnen.
Ja.
Die ja von anderen durchaus betrieben wird.
Ja, aber nochmal, ich bin gar nicht sicher, ob viele unserer, wie heißen die, Mitbewohner, auch hier Lebenden.
Insassen.
Wie hat Merkel das genannt?
Länger hier Lebenden,
ja. Ich bin gar nicht sicher, ob wir mit denen auf einen gemeinsamen Nenner kämen, wie den wir gerade versuchen zu beschreiben. Also wenn man sagt, ja, wir möchten diese dänisch-sozialistische Grundlagen mit so einem unter einer Fahne und dann steht das auch noch für irgendwas. Ich glaube, da würden die meisten schon sagen, das möchten wir aber gar nicht. Oder? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, sie würden die oberflächlichen Segnungen der höher qualitativen Gemeinschaft gerne in Anspruch nehmen, aber würden die politischen Implikationen ablehnen.
Mhm.
Genau. Also dass zum Beispiel das Nationalstaat und Sozialstaat, dass das irgendwas miteinander zu tun hat, auch Rechtsstaat und Nationalstaat, das hat was miteinander zu tun.
Ja.
Und das ist ja entflochten worden.
Aber das ist.
Man hat ja sowas wie den Sozialglobalismus.
Ja. Mhm. Was ist daran sozial?
Ja, gar nichts. Er erzeugt natürlich Asozialitäten, aber ja.
Du meintest Globalsozialismus.
Oder so. Nee, aber es ist ja der Gedanke, dass wir sozusagen die Zuständigkeit, also dass es sowas wie eine Entgrenzung der deutschen Zuständigkeit und Verantwortlichkeit gibt. Also es ist sowas wie die Knüpfung vom Grundgesetz an eine Staatsangehörigkeit ist ja aufgehoben worden, insofern der Menschenrechtsgedanke ja eigentlich eine globale in Anspruch erhebt und damit ist die Geltung des Grundgesetzes für die ganze Welt erhoben. Was man früher als hegemonial beschrieben hätte, ist heute Globalismus.
Mhm. Gut, also das Grundgesetz lässt sich dann nicht durchsetzen auf der ganzen Welt. Aber der
die Ansprüche des Grundgesetzes gelten überall auf der Welt, was dazu führt, dass da, wo sie nicht realisiert werden können, die Menschen das Recht bekommen, zu uns zu kommen. Auch was die Sozialleistungen angeht. Das war okay. Der. Ich habe das ein bisschen verklausuliert gesagt, weil es ist ja ein heikler Punkt. Aber auch die Sozialleistungen werden ja erwirtschaftet von bestimmten Menschen, aber auch in Anspruch genommen von wiederum einem größeren Personenkreis. Und deshalb ist der Gedanke, dass man die Zuständigkeit und die Befugnisse einer Regierung an ein bestimmtes Territorium knüpft und auch eine bestimmte exklusive Personengruppe nur damit in Berührung kommen lässt, eigentlich ein wesentliches Prinzip der Staatsidee. Der Staat besteht aus dem Grundgesetz oder der Verfassung, dem Staatsvolk und dem Staatsterritorium. In alten, naiven Zeiten. Wenn ich jetzt aber sage...
Das wollte ich gerade sagen. Also das sind ja, wir machen das mal ohne Wertung. Das sind zwei ganz verschiedene Herangehensweisen. Die eine sagt, wir begrenzen das, alles hat Grenzen. So, also wir ziehen hier einen Kreis an einer bestimmten Stelle mitten durch Schleswig-Holstein, obwohl sich das nicht gehört. Und die auf der einen Seite sind, die gehören jetzt zusammen und sind eine Nation und halten sich an bestimmte Regeln, die für den Rest der Welt nicht gelten und andersrum. Und dann gibt es das Modell Deutschland, das sagt, diese ganze Form von Staatlichkeit ist altmodisch.
Genau.
Die wollen wir nicht. Also wir wollen dieses Offene, dieses Osmotische nach allen Seiten, die ganze Welt ist gleich.
Genau. No borders, no nations.
Ja, genau. Das sind ja,
zwei Konzepte, Modelle, die im Grunde beide sehr erfolgreich laufen. In dem einen sind die Menschen glücklich und in dem anderen haben sie nichts.
In Dänemark haben sie doch was.
Nein, in Dänemark sind sie glücklich.
Das weiß ich nicht. Ja, doch, da sind sie wirklich
glücklich. Das war doch die Prämisse, von der wir ausgegangen sind. Wir haben gefragt, warum sind die Dänen glücklich?
Ja, aber diese Form von Glück würden wir nicht wollen.
Nein.
In dem Gender Wonderland.
Nein.
Weil wir das schöner finden. Es hat ja auch Vorteile. Es gibt wesentlich besseres Essen, also schönere Restaurants. So, also syrisches Essen suchst du hier vergeblich. Hier gibt es noch Pölse und Smørrebrød. Ich freue mich immer, wenn das eine bewusste Entscheidung ist. Also wenn die Deutschen sagen, ja, wir möchten das. Wir nehmen das auch in Kauf, dass es natürlich auch eine Kehrseite hat, diese Weltoffenheit. Wir versuchen es ja neutral, oder?
Absolut. Ich bin selber gar nicht sicher, wofür ich bin.
Nee, eben, du willst ja auch nicht in so ein Land, wo sie dann Erwachsenen schwimmen machen.
Nein, und ich habe mich vorhin im Vorgespräch noch gefragt, ist das jetzt irgendwie so was Beiläufiges, Zufälliges oder gehört das zu DNA? Aber du hast mir plausibel zu verstehen gegeben, nein, wenn ich Dänemark will, dann muss ich auch abends zum Erwachsenen schwimmen und dann ist das für mich gestorben.
keiner muss zum Erwachsenen
Doch,
schwimmen.
Doch, Schwimmpflicht.
Nein, ja, Erwachsenen-Schwimmpflicht, nein, das muss es natürlich nicht. Aber man kann es nicht rausdenken aus der Gleichung. Scheint mir, wie vieles andere. Also, dass man die.
Ja, aber wohl, bei uns heißt es ja, jeder Jeck ist anders. Und wenn die da Spaß dran haben, können die das gerne machen.
Ja, aber auch so dieses ganze Hügge und wie das. Und weißt du, das ist alles. Hügge ist ja Notwehr. Also, hier 7 Monate im Jahr hast du irgendwie Windstärke 10 und die Kühe fliegen in die Windräder und werden geschnetzelt und du hast kein Licht und es ist kalt und nass und fühlt sich wie in so
einem Schneekugel
für 3-Jährige mit ADHS. Also, da muss man ja Hügge werden. Also.
Wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Genderismus und Erwachsenenschwimmen,
würdest du dich erschießen?
Ich habe ja einen Attest. Beides.
Ja,
ich bin nicht Schwimmer. Ne?
Ach so, ja, dann geht's. Du musst nur in die.
Aber ich weiß nicht, ob das wirklich das auch ein gültiges. Gesundheitszeugnis zum Vorweis bei dänischen Behörden ist.
Aber ich glaube, also auch wenn wir uns heute wieder festgequatscht haben, wir sollten das, was du angeboten hast oder anbieten wolltest, nächste Woche dann nochmal nachholen. Denn gesetzt den Fall, es gäbe Menschen in Deutschland, die für eine etwas dänischere Art wären, das Land zu organisieren. Wie und ob wir da in der Gruppe, die dafür ist, überhaupt hinkommen könnten. Das hattest du ja eigentlich angeboten, das mal zu konstruieren oder zu dekonstruieren.
Ja, zumindest mal die Fragen aufzuwerfen, die man beantworten muss, wenn man das plant. Also ich kann vielleicht nur zum Hintergrund sagen, es gab eine schöne Vortragsveranstaltung mit Uli Mies, der ja, neben dem ich mich gerne sehen lasse, weil dann der Vorwurf, ich sei polemisch, nicht mehr so ins Gewicht fällt. Und ja. Da gab es dann aus dem Publikum den Vorschlag, ja, warum vernetzt ihr euch nicht mehr und macht doch endlich mal was. Und ich habe da mal so ein paar systematische Fragen diskutiert, die wir beantworten müssen, wenn wir politisch aktiv werden müssen. Und das mache ich vielleicht beim nächsten Mal.
Ja, unbedingt, weil wir ja oft genug hören, genau das, vernetzt euch doch mal und macht doch endlich mal was, geht auf die Straße,
bringt Dänemark. Partei,
macht dies, macht jenes, ja, und bringt irgendeine gute Form von Dänemark hierher und so. Das sollten wir in gebotener Ruhe nächste Woche mal machen,
ja,
dass du das mal entwickelst.
Aber Uli Mies ist auch ganz schön Kennedy-esk, oder?
Ja, vor allem seine Anzüge.
Ja, und Annette sieht ein bisschen aus wie Jackie, oder? Kennst du Annette? Ja, ne?
Ja, ja, natürlich.
Tolle Frau.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Ja, genau, fahrt nicht mit Cabrios. Aber die haben, glaube ich, eher ein Wohnmobil. Ja. Okay, jetzt haben wir zu viel gesagt. Das machen wir nächste Woche. Es war mir eine große Freude. Ich spiele jetzt noch ein bisschen mit Alexander Popp und Ilka. Hast du noch nicht? Schicke ich dir.
Ich will die auch haben.
Ja, ja, ja. Kann man sammeln. Oh. Tonja Kroos war nicht dabei. Muss ich mal gucken. Ja, nächsten Sonntag, wir beide mit einer revolutionären
Dekonstruktion. Ja, ich freue mich.
Ich auch.
Kommen wir wieder richtig in die Gänge hier.
Ja, schön war's. Danke dir.
Ja, jetzt müssen wir Ingo wieder in die Arbeit schicken, oder? Ich kette den nur wieder an den Schreibtisch.
Alle Ressort-Ingos.
Ja.
Komisch, dass die alle gleich heißen.
Wir haben den auf den Kopierer gelegt.
Ja, ja, ja. Ja. Und sein Honorar auch. Das schicken wir.
Wie, welches Honorar? Kopien.
Ja, ja, der kriegt doch immer nur diese einseitigen Geldscheine von uns, weil wir keine haben.
Wo du auf der einen Seite bist.
Ja, genau.
Ja, richtig. Gut. So. Ja.
Einen schönen Sonntag.
Dir auch.
An dich und alle. Bis dann.
Tschüss. Bis.